Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Anfang Juni 2024 vor der Jahrhunderthalle in Bochum. Menschen singen und tanzen ausgelassen. Anlass der Feier: das Jubiläum einer Bank. Die GLS Bank wird 50. Tausende Besucher kommen zum zweitägigen Festakt und zu Gesprächen über die Funktion von Geld, die soziale Seite der ökologischen Transformation, Energiewende, Biodiversität. Dutzende Unternehmen, die nachhaltig produzieren, haben Stände aufgebaut. Hier wollen alle das Gute. Ralf Wiese ist eigens aus Hamburg angereist. Er trägt ein schwarzes T-Shirt mit dem Slogan Kapitalismus abschaffen.
Wir wollen doch weiterleben auf diesem Planeten. Und wenn der Kapitalismus bleibt, wird die Menschheit nicht überleben hier. Mein Geld verdiene ich durch meine Arbeit oder und nicht dadurch, dass ich Kapital investiere. Aber ich kann mein Geld ja verwenden, dass die Welt besser wird. Und das kann ich in dieser Bank machen. Ja.
Von der Gründung der Bank vor 50 Jahren nahm kaum jemand Notiz. Für bundesweite Schlagzeilen sorgte im Sommer 1974 trotz Fußball-WM eine andere Bank.
Bei der Kölner Herrstadtbank ist nur noch die Fassade glänzend, der Rest zerbrach. Die Unersättlichkeit am schnellen Gewinn hatte auch hier den Blick für Realitäten trübe werden lassen.
Am 26. Juni 1974 schloss die Bankenaufsicht die Herrstadtbank. Es war die bis dato größte Pleite einer Bank in der Bundesrepublik.
Gute Bank, schlechte Bank. Zwei Geldgeschichten aus dem Jahr 1974 von Kaspar Domen.
Für den Hauptaktionär, für den Versicherungsunternehmer Hans Gerling, war der Zusammenbruch der Bank, die ihm zum größten Teil gehörte, selbst ein Debakel. All dies nährte die Zweifel an der Alleingültigkeit der marktwirtschaftlichen Ordnung in unserem Land. Die staatliche Bankaufsicht ist da nicht ausgenommen.
Zwei Banken, zwei 50. Jahrestage. Der Anfang der einen und das Ende der anderen Bank stehen symptomatisch für die Veränderung der Welt, die sich Anfang der 1970er Jahre bahnbricht und uns bis heute prägt. Die Industrieländer erleben erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg einen starken Wirtschaftseinbruch. Die Antwort? Deregulierung. Erst der Währungen und später der ganzen Finanzmärkte. Das hat Folgen bis heute.
Gleichzeitig wird damals klar, mit einem wirtschaftlichen Weiter-so zerstört die Menschheit ihre Lebensgrundlagen. 1972 erscheint der Bericht an den Club of Rome, der das Thema unübersehbar auf die Agenda setzt.
Entsprechend verschieden sind die beiden Banken.
Die Bochumer Bank will gemeinnützige Projekte unterstützen. Ihr geht es nicht um den monetären Gewinn. Sie ist die erste explizit sozial-ökologische Bank überhaupt.
Die Kölner Banker sind anders gestrickt, agieren anfangs aber noch sehr bodenständig. Aber dann nutzen sie die Möglichkeit der deregulierten Finanzmärkte und spekulieren in großem Stil. Daran beteiligen sich sogar Pförtner und Sekretärinnen der Bank. Es geht schief.
Wann haben Sie diese Nachricht von der Schließung erhalten?
Ich habe sie heute Morgen in der Zeitung gelesen.
Und wie war Ihre erste Reaktion?
Verzweiflung.
Würden Sie meinen, dass damit das Vertrauen in Privatbanken grundsätzlich gestört ist?
Gänzlich, ja. Hat doch keiner mehr Vertrauen. Ich würde jetzt jede kleine Privatbank, die seriös ist oder gut gearbeitet hat, da geht doch jeder hin und sagt, mein Gott, guck mal, der Herrstadt so groß und der Kleine, hol dein Geld ab und geh sofort zur Kreissparkasse oder Sparkasse oder irgendwie zu einer Bank gehen. Das ist eine ganz logische Folge.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat so viel Geld?
Singt Jupp Schmitz erstmals im Kölner Karneval 1949. Die Republik ist noch im Werden, das Wirtschaftswunder noch nicht in Sicht. Die Kriegsfolgen sind überall spürbar. Trotzdem träumt der 36-jährige Ivan D. Herrstadt schon davon, an die Privatbanktradition seiner Familie anzuknüpfen. Seine Vorfahren hatten mehr als 100 Jahre lang Textil-, Stahl- und Eisenbahnunternehmen finanziert Versicherer gegründet und sich einen Namen als Bankiers gemacht. Dann fehlte ein geeigneter Nachfolger und sie verkauften die Bank 1888. Ivan will den Faden wieder aufnehmen.
Ich hatte mir aber immer gesagt, du kannst das nur machen, wenn du genügend Kasse hast, also genügend Kapitalien hast. Ne? Und das war natürlich nicht so einfach, denn ich selbst war ja nicht vermögend oder jedenfalls für eine Bank zu wenig kapitalisiert.
Er lernt bei der Deutschen Bank, arbeitet dort lange, geht nach dem Krieg zur Hessischen Bankaufsicht, baut ab 1950 das Geschäft der gewerkschaftseigenen Bank für Gemeinwirtschaft in seiner Heimatstadt Köln auf. Herstadt verfolgt seinen Traum, gewinnt Verbündete und Partner. Zusammen mit seinem Jugendfreund Hans Gerling, Eigentümer einer großen Versicherung, und dem Schweizer Unternehmer Emil Bührle kauft er 1955 das unbedeutende Bankhaus Hocker & Co. Ivan Herstadt wird persönlich haftender Gesellschafter und das Gesicht der neuen Bank, hält aber nur einen kleineren Anteil. Haupteigentümer wird Hans Gerling. Die Bank hat 15 Beschäftigte, macht klassische Geschäfte, agiert konservativ.
Ich kannte die Regeln, die goldenen Regeln der Deutschen Bank sehr genau,
sagt Herstadt nach der späteren Pleite. Liquide sein, Kreditrisiken teilen, darum gehe es.
Ich habe mich da auch immer nach gerichtet, nicht? Denn ich meine, da gibt es keine Versuchungen. Die kommen, aber die muss man abschütteln. Ne?
Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat so viel Geld?
Herstadt hängt sich rein ins gesellschaftliche Leben, spendet hier, hilft da und knüpft so ein Netz an Beziehungen, das selbst für Kölner Klüngelverhältnisse legendär wird.
O Herr, du hast es gegeben. O Herstadt, du hast es genommen. Im Namen des Ivan, des Danny Dattel und der restlichen Bayage. Amen.
Wichtig ist der Kölner Karneval. Herstadt ist Ehrensenator in 30 Karnevalsgesellschaften und ist in 20 Vereinen aktiv. Als Präsident des ASV Sportclubs genauso wie im Förderverein der Oper oder dem Mittelrheinischen Automobilclub. Bald sitzt er in 19 Aufsichts- und Beiräten von Unternehmen. Es läuft. Von 1955 bis Mitte der 1960er Jahre steigt Herstadt zur zweitgrößten Privatbank des Landes auf, auch weil man früh auf neue Kundenwünsche eingeht, wie der Finanzierung von Autos.
Zurückbleiben, der Zug ist besetzt.
Wirbt VW in den 1960er Jahren in einem Werbespot für den Käfer.
Wagen müsste man haben.
Und zeigt einen Mann, der keinen Platz mehr in der überfüllten Straßenbahn findet und an der Haltestelle träumt.
Sein eigener Herr sein. Frischer zur Arbeit und viel früher zurück. Sonntags ins Grüne. Unabhängig im Urlaub und genau richtig für unseren Geldbeutel.
Dann haben wir einen Autoschalter eingeführt als erste in Köln, ne? Nicht, wo man das mit dem Auto vorfuhr war und nicht aussteigen brauchte. Also alle modern, dann haben wir also eine Tickeranlage. Habe ich als erster in Köln eingeführt, wo man also die Kurse von der Düsseldorfer Börse sah. Und, also es wurde was getan, ne, für die Kundschaft.
Anfang der 1970er Jahre hat die Bank 35 Filialen, 850 Beschäftigte und mehr als 50.000 Kunden. Alles ganz solide, bis 1971.
We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world.
US-Präsident Richard Nixon verkündet im August 1971, man müsse die Stabilität der eigenen Währung verteidigen und beendet die Goldbindung des Dollar. Regierungen geben im gleichen Jahr die Wechselkursbindung ihrer Währungen an den Dollar auf. Bisher hatten sie den Kurs unregelmäßig an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. Jetzt entscheiden Angebot und Nachfrage am Markt über den Kurs von Währungen. Das eröffnet Spekulationsmöglichkeiten.
Also alle Banken spekulierten damals mit Devisen und das war ja auch zunächst ein großes Geschäft, weil der Dollar von 4,20 Mark bis 1,80 Mark herunterging und es eine Einbahnstraße war.
Der Markt für Devisentermingeschäfte explodiert und die Regionalbank spielt dabei in der internationalen Liga mit. Raumschiff Orion nennen Mitarbeiter den futuristisch gestalteten Handelsraum bei Herstadt in Anspielung auf die deutsche Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion mit Dietmar Schönherr als Commander Cliff Alistair MacLean. Auf den Monitoren flackern aber keine fernen Planeten und Galaxien, sondern Währungskurse. Dollar, D-Mark, Pfund oder Franc. Seine Tätigkeit beschreibt später der Herstadt-Chef-Devisenhändler Danny Duttel.
Es ist eine Tätigkeit, wo viele Aspekte zusammenkommen. Politik, Wirtschaftspolitik, allgemeines Geschehen in der Welt. Man muss sehr kreativ sein. Man ist intellektuell herausgefordert, indem man die Verhältnisse richtig deuten muss. Kurzum, ein lebendiger Beruf.
Die Spekulation auf einen fallenden Dollar beschert der Bank noch 1973 hohe Gewinne.
Sie lagen sogar weit über 200 Millionen. Sie waren im Sommer sogar bis zu 500 Millionen Gewinn.
Für das Jahr 74, das Jahr nach der Ölkrise, setzen Duttel und seine Goldjungs, so hieß das Devisenteam bankintern, allerdings auf die falsche Dollarentwicklung.
Und soweit ich mich erinnere, hatten wir dann im März und im April 1974 schon erhebliche Verluste gehabt, die auch dann von der Geldhandelsabteilung, also von der Geschäftsleitung, regelrecht finanziert werden mussten, weil das Loch musste ja irgendwie gestopft werden.
Dann kann die Geschäftsleitung die Löcher nicht mehr stopfen. Die Verantwortung für die Pleite schieben sich Herstadt und Duttel gegenseitig zu. Sie müssen sich vor Gericht verantworten. Die Anklage: Verdacht auf Untreue und Betrug. Duttel entgeht der Verurteilung, weil Ärzte bei ihm ein lebensbedrohliches KZ-Syndrom diagnostizieren und ihn für verhandlungsunfähig erklären. Er und seine Mutter waren 1943 bis 1945 in Auschwitz und überlebten Lager- und Todesmarsch nur knapp. Das Landgericht Köln verurteilt Ivan de Herstadt wegen Untreue und Beihilfe zu einem verschleppten Bankrott zu 4,5 Jahren Freiheitsstrafe. Er geht in Revision. 1991 erklären Gutachter ihn für verhandlungsunfähig. Das Verfahren ist auch für ihn vorbei. Die privaten Banken reagieren auf das Ende der Kölner Bank und gründen einen Einlagensicherungsfonds zum Schutz der Sparer bei Bankpleiten. Am Ende kommen auch die Privatkunden von Herstadt recht glimpflich davon. Anleger mit einem Kontoguthaben von weniger als 20.000 D-Mark werden voll entschädigt, alle anderen zu mehr als 80%. Die Werte der Bank werden verkauft. Hans Gerling gibt 200 Millionen Euro. Ivan de Herstadt verliert als persönlich haftender Gesellschafter sein Vermögen. Anders als die Banker in der Finanzkrise von 2008.
Die Bochumer Banker haben anderes im Sinn als Renditen und Spekulationsgewinne. Sie wollen das Gemeinwesen fördern. Ein bisschen Gründungserfahrung haben sie. Schließlich waren sie es, die in den 50er Jahren die Rudolf-Steiner-Schule Bochum-Langendreher mit ins Leben riefen. Orchester und Chor der Schule eröffnen den Festakt zur 50-Jahr-Feier der GLS-Bank in der Jahrhunderthalle. Die zentrale Figur beim Aufbau der Schule und der GLS-Bank ist Wilhelm Ernst Barkow, Jurist, Anthroposoph und eben dann Sozialreformer. Dass er überhaupt an Bord ist, verdankt sich einem Zufall. 1956 erkennt ihn ein Mann in einer überfüllten Straßenbahn und fragt ihn, ob er nicht Anwalt der Schulinitiative werden möchte. Barkow sagt zu. Ihnen fehlt aber nicht nur ein Jurist, sondern auch Geld. Denn für freie Schulen gibt es damals keine staatlichen Zuschüsse. Die Initiative sammelt Spenden, kauft der Stadt eine alte Villa ab und baut die erste Waldorfschule des Ruhrgebiets. Als die Schule erweitert werden soll, sind die Mittel mal wieder knapp. Die Bank verweigert einen Kredit wegen mangelnder Sicherheiten. Da hat Barkow eine Idee. Er überzeugt die Eltern der Schüler, ihre privaten Konten zur örtlichen Commerzbank zu verlegen und von ihrem Guthaben einen Teil an die Bank zu verpfänden, als Sicherheit für den Kredit des Erweiterungsbaus. Es klappt. Bald steht der Bau. Später gründet Barkow mit einigen Verbündeten die gemeinnützige Treuhandstelle e.V. Ehrenamtlich vermittelt sie Schenkungen zwischen Geldgebern und Initiativen. 1968 gründet der gleiche Kreis die gemeinnützige Kreditgarantiegenossenschaft GKG. Das Konzept ist simpel und bewährt. Menschen, die selbst nur über geringe finanzielle Mittel verfügen, bündeln diese solidarisch und schaffen gemeinsam mehr. In diesem Falle erhalten sie Zugang zu einem Bankkredit für ihre Projekte. Davon profitiert damals auch eine Gruppe junger Menschen, die anders leben und wirtschaften wollen. Eine der Landkommunen, die im Gefolge der 68er-Bewegung überall entstanden.
Wenn meine Studenten heute zu mir kommen und sagen, du, ich habe da das und das Projekt, kannst du mir mal sagen, was ist da wichtig? Wenn die mit so einem Projekt gehen, würde ich sagen, lass das. Das ist verrückt. Hört auf.
Sagt Martin von Mackensen, Leiter der Landbauschule des Dottenfelder Hofes. Dass er hier Menschen die biodynamische Landwirtschaft nahebringen kann, liegt daran, dass die jungen Leute Ende der 1960er Jahre ihre verrückte Idee tatsächlich umsetzen.
Also die hatten hier damals den Mut und natürlich fielen sie sofort in eine extreme finanzielle Schwierigkeit, weil sie als Pächter hier das lebende und tote Inventar übernehmen mussten.
Sie benötigen 400.000 D-Mark, legen zusammen, sammeln, es reicht nicht. Dann hören sie von Barkows Geldideen.
Wilhelm Ernst Barkow hat sofort verstanden, worum es hier ging. Er hatte einen unglaublichen Riecher für das, was zukunftsfähig war. Ich habe ihn noch 82 kennengelernt und habe das sofort gecheckt, dass das ein Mensch ist, der diese Fähigkeit hat, zu riechen, was ist eigentlich die Zukunft. Man muss das Geld auf die Menschen stellen. Man muss eigentlich schauen, wo Gemeinschaften etwas wollen. Da muss man Geld hinbringen. Da muss man sehen, dass es finanzierbar wird. Das hat er hier auch gesehen und hat gesagt, das macht er.
Das Geld besorgt er erneut bei der Commerzbank. Aber dann überlegt er selbst, eine Bank zu gründen. Beim regionalen Verband der Genossenschaftsbanken bekommt er einen Korb. Man könne keine Bank zur Finanzierung gemeinnütziger Projekte gründen. Er lässt nicht locker und so erhalten die Neubanker am 24. Juli 1974 von dem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen die Lizenz. Einen Monat zuvor hatte Herrstadt seine verloren. Schwierigkeiten bekommen die Neulinge nur beim Namen, den sie im Kopf haben. Gemeinschaftsbank ähnelt zu sehr dem der Bank für Gemeinwirtschaft, also jener Bank, deren Geschäft Herrstadt nach dem Krieg in Köln aufgebaut hatte. Man schlägt ihnen vor, den Namen zu erweitern, um den Unterschied zu verdeutlichen.
Und dann sind wir haben überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir dieses Kürzel GLS dazu. Das war praktisch ein spontaner Entschluss, dieser Zusatz. War nicht lange überlegt. Mhm. Und gesagt, ach, wir können das so nennen, Gemeinschaft verleihen und schenken, GLS, Gemeinschaftsbank.
Rolf Kerler, erster Vorstand der Bank, in einem Interview.
Die Landbauschule Dottenfelder Hof ist auch ein Gründungsmitglied der GLS-Bank. Diese Menschen, die anders mit Geld umgehen wollten, die haben hier offene Ohren gefunden, weil man hier eben auch anders mit Geld umgegangen ist.
Den Impuls der Gründer beschrieb Rolf Kerler in seinen Erinnerungen.
Es schien uns wichtig, ein Bankwesen zu erfinden, das nicht nur denen, die vermögend sind, die Zeit überbrückt, bis sie noch mehr haben, sondern auch die als kreditwürdig ansehen kann, die kein materielles Vermögen haben, aber auf ihr geistiges Vermögen, auch ihre Initiativkraft, ihre Verlässlichkeit, ihren Willen zur Zusammenarbeit angesprochen werden können. Es schien uns wichtig, eine Bankarbeit möglichst auf Personalkredit aufzubauen, Menschen Kredit zu geben, denen man in die Augen geschaut hat. Das ist das Gegenteil von den anonymen Beziehungen auf den globalen Finanzmärkten.
Manche Bankgeschäfte gehörten vom Staat verboten, sagte Kerler nach der Finanzkrise von 2008.
Den Rahmen, den dürfte es gar nicht geben, meiner Ansicht nach. Den könnte man verbieten. Aber auch jetzt innerhalb des Rahmens, man kann nicht alles dem Staat überlassen, sondern wenn man ethische Ansprüche an den Bankier stellt, dürfte er bestimmte Sachen nicht machen, auch wenn sie erlaubt sind.
Die Bank war ja noch wahnsinnig klein.
Walter Burkhardt, Mitte der 1970er Jahre neben Kerler zweiter Geschäftsführer der Bank.
Also als ich hier angefangen habe, hatte ich hier Herrn Kerler, der war der Geschäftsführer, schon besucht. Und ich fragte, wie machen Sie denn eigentlich so die Auszahlungen? Was verstehen Sie? Auszahlung, Einzahlung, Auszahlung. Dann sagte er, ist noch gar nicht vorgekommen. Ja, also da war noch gar nichts. Ne?
Ja.
Es war quasi nur Herr Kerler und eine Sekretärin und eine Buchhalterin. Aber die Buchhalterin hatte 50 Konten.
Und wer kommt?
Also erstens Frauen, zweitens Künstler, überwiegend. Die haben das verstanden.
Menschen finden die Bank über Mundpropaganda. In größerer Zahl erstmals Anfang der 1980er Jahre.
1982 wurden ja die Pershings hier installiert, nach der Doppelbeschluss und so. Dann kam ja der Aufruf, boykottiert die Banken, zieht das Geld von den Banken ab. Also man hat dann das erste Mal verstanden, also so auch auf Zeitungsebene, dass das Geld ja was wirkt. Wenn es keine Gelder gäbe, dann würden auch keine Raketen aufgestellt, so in der Richtung. Ne? Und jetzt werden die aber aufgestellt. Und wenn wir jetzt dagegen sind, ist vielleicht besser, statt dass wir nur demonstrieren, dass wir die Basis wegziehen. Und das war damals neu. Kein Mensch hat über die Wirkung gedacht.
Aktivisten aus der Umwelt- und Friedensbewegung gründen damals auch eine eigene Bank, die Ökobank. Sie finanziert viele der neu entstehenden Betriebe im Umweltbereich, leistet Aufbauarbeit. Aber die Frankfurter geraten 1999 in Schwierigkeiten, als einige Großkredite ausfallen. Der Verbund der Genossenschaftsbanken lässt die Alternative Bank fallen. 2003 übernimmt die GLS Bank Teile des Geschäfts.
Die GLS Bank war Pionier und hat gezeigt, wie es gehen kann und dass es erfolgreich gehen kann und dass man kein Geld verschenkt,
sagt Silke Stremlau, Vorsitzende des unabhängigen Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung. Drei Prinzipien der Bank hebt sie hervor. Sie habe klare Richtlinien, wem sie einen Kredit gebe und wo sie ihr Geld anlege.
Also sehr strenge Kriterien, Ausschlusskriterien, Positivkriterien.
Sie informiere offen darüber, welche Firmen Kredit in welcher Höhe erhalten.
Da ist die Bank, die GLS-Bank, absolut fortschrittlich, weil sie ihr Kreditbuch offenlegen. Man kann in dem Mitgliedermagazin einmal im Vierteljahr sehen, wo Kredite hingehen. Und das Dritte ist, dass sich das wirklich das Thema Nachhaltigkeit durch die gesamte Bank zieht. Also wirklich so ein Dreischnitt zwischen Anlagekriterien und Investmentkriterien, Transparenz darüber und durchs gesamte Bankgeschäft zieht sich Nachhaltigkeit wie ein grüner Faden.
Ab den 1980er Jahren werden, ausgehend von den beiden wichtigsten Finanzplätzen USA und Großbritannien, die Regeln für Finanzmarktakteure immer weiter gelockert. Regeln, die Regierungen nach der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre zum Schutz der Steuerzahler und der Realwirtschaft eingeführt und damit erfolgreich Finanzmärkte und Banken stabilisiert hatten. Die Finanzmärkte boomen. Klassische Bewertungen von Unternehmen spielen eine Zeit lang kaum noch eine Rolle. Kurse von Technologieunternehmen explodieren, auch in Deutschland, auf dem neuen Markt. Unerfahrene Anleger drängen an die Börse. 2000 platzt die Blase. Die deregulierten Märkte machen weiter wie bisher. Sie schwanken allerdings, befördert durch neue Finanzprodukte mit großen Hebeln und großem Risiko, mit heftigen Ausschlägen in beide Richtungen.
Lehman Brothers staff arrived at work in London this morning to be told the bank had been put into administration.
Am 15. September 2008 kollabiert die US-Investmentbank Lehman Brothers. Die Pleite setzt eine Kettenwirkung in Gang. Verzocken wird eines der Worte des Jahres 2008. Im Tagesschau-Rückblick für das Jahr erklärt ARD-Börsenexperte Michael Best:
Wir waren wirklich kurz davor, dass aus dem Geldautomaten nach ein paar Tagen, wenn er leer ist, kein Geld mehr rauskommt, weil keiner mehr da ist, der ihn nachlädt. Wir waren wirklich am Abgrund der Geldwirtschaft.
Viele Menschen verlieren Arbeit, Zuhause und Zukunft. Kaum ein Banker wird belangt. Lass die Kröten wandern, werben NGOs angesichts dessen für Nachhaltigkeitsbanken. Konventionelle geloben Besserung. Wie der damalige Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann.
Ich bin heute hier absolut vom Saulus zum Paulus geworden.
Nö, das hat sich nichts getan. Die Banken sind wie immer, die machen nur Profit.
investieren in Krieg, in Gefängnisse in Amerika oder was weiß ich für ein Quatsch, was nichts bringt. Aber ich kann die Menschen ja nicht verändern. Also ich kann nur versuchen, das möglichst gut zu machen, solange ich hier leben darf.
Das Ganze hat sich nicht geändert,
sagt auch Aysel Usmanoglu. Sie hat als Werksstudentin noch bei der Ökobank gearbeitet. Heute leitet sie die GLS-Bank. 940 Mitarbeiter, 130.000 Mitglieder, 350.000 Kunden.
Ich glaube, nach der Krise, nach der Finanzkrise wahrscheinlich kurz aufgeploppt und danach aber ganz schnell auch durch die Rettung der Banken, weil sie systemrelevant sind, dass sich auch ganz schnell verflüchtigt hat, dieses Anliegen.
Auch Silke Stremlau, Beraterin der Bundesregierung in Sachen nachhaltiger Finanzierung, sieht gehörigen Nachholbedarf.
Viele Banker haben nicht gelernt, über Geschäftsmodelle zu entscheiden, ob die wirklich zukunftsfähig sind, welche Auswirkungen die auf unsere planetaren Grenzen haben, welche Auswirkungen die auf CO2-Emissionen haben.
Sie hält wenig von der Unterscheidung zwischen guten und schlechten Banken, wie sie seit der Finanzkrise populär ist.
Ich würde aus der Dichotomie aussteigen, gut und böse. Aber es gibt, sagen wir mal, weniger nachhaltige und eher nachhaltige Banken.
Mehr als 15 Jahre nach der Finanzkrise verordnet die EU Banken Veränderung. Alle müssen nun ihre Nachhaltigkeitsrisiken kennen und berücksichtigen.
Nach Ansicht der GLS-Bankchefin benachteiligen die jetzigen Regeln ausgerechnet die Nachhaltigkeitsbanken, etwa beim Verkauf von Produkten.
Wenn Sie als Kunde zu uns kommen und uns fragen oder wir Sie fragen, wenn Sie Geld anlegen wollen, wollen Sie Geld nachhaltig anlegen, dann muss ich Ihnen noch mehr Fragen stellen. Und wenn Sie sagen, nein, ich möchte nicht, dann stelle ich Ihnen keine Fragen mehr. Und wenn ich Ihnen Fragen stelle, dann muss ich das natürlich dokumentieren und Sie aufklären und so weiter. Also es ist schön, dass wir aufklären und auch das transparent machen. Das Gleiche müsste es aber auch auf die andere Seite umgesetzt werden. Das heißt, wenn Sie Geld bei einer nicht nachhaltigen Bank investieren, muss Ihnen auch klar und deutlich transparent gezeigt werden, was die Auswirkungen sind.
Vor und in der Jahrhunderthalle ist am Jubiläumstag viel los. Menschen reden miteinander, hören Impulse, tanzen, essen Currywurst. Ein reges soziales Miteinander. Und die Bankchefin erklärt die Aufgabe einer Bank.
Ich finde, es braucht die Banken, die eben mit den gesellschaftlichen Themen mitgehen oder vielleicht schon sogar ein Stückchen weiter sind und zukünftige Impulse empfangen können und ganz anders umsetzen können.
Zu den wichtigen Pionieren, denen die Bank heute hilft, zählen für sie drei Gemeinden in Bayern. Sie bauen einen Bürgerwindenergiepark für die Versorgung ihrer 9.500 EinwohnerInnen. Trotz des Widerstands vielerorts in Bayern gegen solche Projekte. Die Gemeinden bringen das Eigenkapital auf, die Bank gibt Kredit und organisiert ein Crowdfunding unter den Bürgern der drei Gemeinden.
1.000 Haushalte machen mit und sie haben 6 Millionen Euro innerhalb von 2,5 Stunden. Und da bin ich schon bei der Frage des Eigentums. Wem gehört die Energiewende? Einigen wenigen großen Investoren oder wird es dezentral und Multibeteiligung möglich?
Die Bank unterstützt die Stiftung Verantwortungseigentum.
Das sind Pioniere, die nächste Generation Pioniere, die die Frage stellen, unsere Wirtschaftsweise kann nicht so weitergehen, wie es ist. Wir stellen das Eigentum in Frage. Wem gehört mein Unternehmen? Und sie wollen, dass das Unternehmen selber gehört. Das heißt, Investoren können Gelder einbringen, aber sie haben keine Entscheidungsmacht an sich. Und die EntscheiderInnen sind die Menschen, die im Unternehmen arbeiten oder für das Unternehmen arbeiten.
Mit dieser Frage haben sich schon die Gründer der Bank beschäftigt. Auf dem Dottenfelder Hof leben heute 100 Menschen. Es gibt Milchkühe, Schafe, Hühner, einen großen Bio-Supermarkt, ein Restaurant, einen Spielplatz für Kinder und Platz für die Natur.
Denken Sie, hier sitzen 45 verschiedene Vögel, die hier in diesem Betrieb sind. Mitten in einem Ballungsgebiet.
Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es her, dass die Bochumer Pioniere Geld organisierten, damit Menschen hier ihren Impuls umsetzen konnten.
Banker, die eine solche Denkweise haben, die können gar nichts bewegen. Die können das Geld an die tollsten Projekte bringen, aber die Projekte müssen sie ja dann machen. Und die Projekte können nichts machen, wenn es nicht freies Geld gibt, wo man sagt, das ist wie eine Begabung einer Idee.
probiert's mal, macht's mal. Ihr werdet sehen, es könnte gehen.
Das Gegenteil ist der Fall, wenn Bauern durch hohe Schulden eine bestimmte Art des Wirtschaftens aufgezwungen wird. Von dieser Last haben sie sich befreit. Der gemeinnützige Verein der Landbauschule kauft erst den Hof und dann nach und nach alle Äcker und Wiesen. Nun gehören dem Verein 140 Hektar und ein Statut verbietet den Weiterverkauf.
Es konnte hier eben durch Industrievermögen und durch Menschen, die das vermittelt haben und auch Vermögen von vielen, vielen Menschen, kleine Summen, konnte eine Situation erreicht werden, wo Grund und Boden nicht mehr einen Kapitaldienst erfordern. Und damit ist dann sozusagen eine zweite Stufe erreicht. Jetzt kann etwas wachsen, wo es wirklich um die Sache geht. Jetzt begann hier Züchtung.
Die Landbauschule nimmt für das Land Hessen mittlerweile die Aufgaben einer biologisch-dynamischen Lehr- und Versuchsanstalt wahr. Sie züchteten hier die erste biodynamische Gemüsesorte, die staatliche Prüfer in Deutschland anerkennen. Später gelingt ihnen dies mit Getreidesorten. Daran forschen sie. Auch mit Blick auf die Klimakrise.
Wir brauchen Sorten, die so stark Wurzel bilden, dass wir CO2 vermehrt in den Unterboden binden und damit mal für 60, 100 Jahre safen als Beitrag zum Humusaufbau. Das heißt, in jedem Zehntel Prozent, was wir Humusaufbau hinkriegen, und das hängt direkt zusammen mit der Züchtung der Pflanzen in Bezug auf ihre Wurzeln, entlasten wir das Klima, entlasten wir die Gesellschaft von dem, was sie die letzten 150 Jahre veranstaltet hat.
Gemeinwohl und Bankgeschäft können zusammengehören, wenn Menschen es richtig anfassen. Gelingt es, erscheint es gar nicht mehr verwunderlich, wenn tausende Menschen freudig den Geburtstag einer Bank feiern.
Gute Bank, schlechte Bank. Zwei Geldgeschichten aus dem Jahr 1974 von Kaspar Domen. Mit Annika Mauer, Max Urlacher, Georg Scharek. Ton Hermann Leppich. Regie Stefanie Lasey. Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.